uns Platz nehmen. Mein Thema heute ist: Liebe dein Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich habe so viele Gründe, mein Leben zu leben. Es ist zu lieben. Es ist nur einmalig, es ist etwas Besonderes, es ist ein Geschenk Gottes und darüber will ich sprechen. Liebe dein Leben. Dein Leben ist eine Gabe Gottes und für die sind wir verantwortlich, dass wir es schön und fein und lieblich und göttlich und geistlich behandeln. Ich lade dich ganz herzlich ein für Karfreitag. Karfreitag werden wir um 11 Gottesdienst haben und das Thema wird sein: Jesu Kreuzigung war kein Unfall, keine Katastrophe, nichts. Es war ein Plan Gottes von Ewigkeit her geplant, von Ewigkeit her gewollt. Also Freitag 11 Uhr Gottesdienst, abends haben wir dann keinen Gottesdienst. Am Samstag um 19 Uhr haben wir ein gutes Thema: Die Hölle ist entmachtet. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod und die Hölle ist entmachtet. Der Teufel ist entmachtet. Und dann die Finale an Ostern. Wir werden ein Thema haben, das die Auferstehung Jesu behandelt. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Da trete ich den Beweis an und es gibt viele Beweise, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dass es kein Fata Morgana ist, keine Einbildung, keine Einredung ist. Einreden ist, dass wir uns was einbilden. Jesus lebt. Halleluja. Er ist Herr, er ist König aller Könige. Und er hat uns das Leben geschenkt. Liebe dein Leben. Das ist mein Thema. Zeitlang, als wir noch Zeitung hatten, ich habe jetzt keine Zeitung, ich lese zurzeit keine Zeitung, weil ich Nachrichten lese, lese ich im Internet und so weiter. Aber früher, als wir noch Zeitung hatten, das Erste, was ich immer aufschlucht, vor allem in Heilbronn, in einem Dorf oder Ortschaft, da wollte ich sehen, wer ist gestorben. Wer ist gestorben? Also das hat mich interessiert immer, wer ist gestorben? Die Todesanzeigen habe ich gelesen und dergleichen. Und ich habe mich immer gefreut, danke Jesus, dass ich noch lebe. Dass ich noch da bin, dass ich noch da sein kann. Auch wenn das Leben manchmal nicht einfach ist und man Probleme hat, ich war immer froh, jeden Tag ganz neu zu genießen. Also das gibt einem Mut, weiterzumachen, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren. Ich liebe mein Leben, weil es ist von Gott gegeben worden, es ist so kostbar und wertvoll, unbezahlbar. Mein Leben ist unbezahlbar, dann ist natürlich auch. Aber unser Leben ist sehr teuer gewesen für den lieben Heiland, dass er sein Leben ließ und wir sind teuer erkauft, sagt uns die Bibel. Sehr teuer sogar. Und ich lasse mit meinem Leben von niemand nehmen, mein Leben von niemand zerstören, verbieten. Es ist mein Leben. Und eines Tages muss ich vor Gott treten und Rechenschaft ablegen über mein Leben. Hast du gelebt oder wurdest du nur gelebt? Also, und es ist so wichtig. Liebe dein Leben, mach das besser, das Optimale aus deinem Leben, gebrauche deine Gaben. Liebe deine Kinder, liebe deine Frau, deinen Mann oder was auch immer ist, deine Gemeinde. Liebe das, was Gott dir gegeben hat. Du lebst einmalig, du lebst nur einmal, nicht zweimal. So. Und höre nicht auf zu tun, was das Leben dir vor die Füße stellt. Nimm die Stunden, wie sie kommen, gebrauche jeden Augenblick. Diene, solange du dienen kannst. Arbeite, solange du arbeiten kannst. Gib, solange du geben kannst. Als Euro eingeführt wurde, dann habe ich eine ältere Schwester hier in der Gemeinde besucht, die ist jetzt beim Heiland inzwischen, habe ich sie besucht und sagt: Bruder Maturis, ich bin so traurig, ich kann nur noch die Hälfte geben. Früher habe ich 100 Euro gegeben, jetzt kann ich dir nur noch 50 Euro, 100 D-Mark gegeben, jetzt gebe ich nur 50. Also gib, solange du kannst und solange es möglich ist. Verreise, solange du verreisen kannst. Verstehst? Es kommt die Zeit, dass du nicht mehr verreisen kannst und die Grünen wollen uns Auto verbieten und mit dem Fahrrad kommst du nicht weit. Verstehst du? Und dann Zug, verstehst du? Da darfst du nur einmal im Jahr mit dem Flugzeug fliegen irgendwo. Arbeite, diene, hilf, solange du kannst. Tu was Gutes, solange du kannst. Denn irgendwann werden deine Hände gebunden sein. Und du wirst es nicht mehr können. Da kommen nachher die Zeit oder die Jahre, wo der Mensch sagt, oh, die gefallen mir gar nicht. Verstehst du? Du liegst im Bett, da kannst du gar nichts mehr tun. Aber wie froh bist du, wenn du was getan hast? Evangelisiere, solange du kannst, missioniere, solange du kannst, singe, solange du kannst, singe und preise den Herrn, solange es möglich ist. Ich habe vor kurzem einen Bruder aus der Gemeinde Gottes angerufen, der hat immer sein Akkordeon gehabt, seine Bibel und hat Gott so gedient als Prediger und habe ich angerufen: Bruder Gerhard, wie geht es dir? Ach, weißt du, es ist so schade, ich kann mein Akkordeon nicht mehr halten. Also er hat auch so ein großes Akkordeon wie ich und ich kann mein Akkordeon nicht mehr halten. Und meine Stimme macht auch nicht mehr mit. Der hat der Chor mal geleitet. Weißt du, und seine Stimme macht nicht mehr mit. Die Tage kommen, die dir nicht mehr gefallen, wo die Dinge nicht mehr mitmachen, dein Körper nicht mehr mitmacht. Und so viele Leute heutzutage sind so weit, dass der Körper nicht mehr mitmacht. Verträume nicht dein Leben. Verpasse nicht die Gelegenheit, die du hast. Und jede Gelegenheit ist etwas Einmaliges. Verreise, solange du verreisen kannst. So. Und lass dich das Leben nicht unnötig von ungläubigen Menschen, von negativen Menschen, von pessimistischen Menschen, von Pharisäern das Leben kaputt machen. Lass dich das Leben nicht nehmen und verbieten. Das darfst du nicht. Tu das, was du tun kannst. Und solange du das tun kannst, wir leben nur ein Leben und dieses Leben gehört Gott. Und wir sollten darauf achten, dass wir das Leben ausleben, das Gott uns gegeben hat. Und er wird sagen, was hast du mit deinen Pfunden gemacht? Was hast du mit deinen Talenten gemacht? Was hast du mit deinen Gaben gemacht? Was hast du mit deinen Möglichkeiten gemacht? Mein Leben ist ein Tempel des Heiligen Geistes, des lebendigen Gottes, eine Behausung Gottes. Das Leben muss ich so richtig vor Gott mal verantworten. Und dann werde ich auf 1000 Fragen wahrscheinlich keine einzige richtige Antwort geben können. So mach dir nicht unnötig das Leben schwer. Sei nicht so religiös und sag, das darf ich nicht und das darf ich nicht. Mir ist alles erlaubt, sagt uns das Wort Gottes. Aber nicht alles frommt mich, nicht alles verbessert mich, nicht alles fördert mich, nicht alles bringt mich weiter. Verschlimmere nicht dein Leben. Es ist eine Gabe Gottes. Ich will hier ein paar Sachen sagen, die mir geholfen haben, was ich gelernt habe aus dem Leben. Ich denke noch, da war vor vielen, vielen Jahren in Heilbronn ein amerikanischer Evangelist zu mir und sagt, Johannes, genieße dein Leben. Genieße dein Leben, denn das Leben geht so schnell vorbei. So schnell vorbei, wie ein Flug. Und dann denkst, wo ist das Leben geblieben? Es war ein älterer Bruder. Oder wir sollten uns nicht zerarbeiten in der Menge unserer Arbeit. Auch das hat mir der Heilige Geist durch den Bruder mal gesagt und mitgeteilt. Ich soll mich nicht kaputt machen, auch nicht für den Heiland. Besonders Liebe, ich werde noch ein paar Sachen sagen, was mich so schockiert. Und ich möchte weiter sagen, lass dein Leben nicht zerstören von niemandem. Ganz besonders nicht von den Frommen. Die Frommen erzählen dir alles Mögliche. Das musst du tun und das musst du tun. Nein, du musst nur vor Gott stehen und Gott verantworten, was du tun sollst und was du nicht tun solltest. Ich liebe mein Leben. Halleluja. Preis Gott. Ich liebe das, was ich bin und was ich nicht bin sogar. Nicht nur das, was ich bin und was ich habe. Nein, alles, was Gott mir gegeben hat, das sind Gaben, die ich gebrauche. Und alles, was er mir nicht gegeben hat, das muss ich auch aus der Hand Gottes nehmen. Und was er mir vielleicht schon weggenommen hat, das muss ich auch Gott überlassen. Auch das gehört dazu. Ich liebe den Erfolg. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch eins gelernt in meinem Leben, den Misserfolg zu lieben. Die Fehler, die ich mache. Und ich mache eine ganze Menge Fehler. Und ich lerne am meisten aus meinen Fehlern und Misserfolgen. Sei nicht so kritisch zu deinem Leben. Es sind Zulassungen Gottes. Und alles in unserem Leben ist von Gott bestimmt. Und hat einen ganz bestimmten Plan, ganz bestimmte Aufgabe für uns. Muss an uns arbeiten. Lässt uns reifen. Lässt uns weiter wachsen im Glauben. Ich liebe jede Seite meines Lebens. Und ich kann sagen, Halleluja. Jede Seite. Sonnenseite und Schattenseite. Tag und Nacht. Alles gehört dazu. Ich lebe die schönen Seiten des Lebens, die süßen, aber auch die bitteren. Und auch die bitteren Seiten des Lebens gehören zu meinem Leben dazu. Als ich meinen 60. Geburtstag gefeiert habe, da war ein junger Mann und sagte, Pastor, was würdest du heute noch anders machen? Und da hat mir ganz spontan so gefragt, was würdest du heute anders, als ich 60 war? Habe ich gesagt, gar nichts. Ich würde genauso leben, genauso arbeiten, genauso beten, genauso faulenzen, genau die Dinge so machen, wie ich das bisher gemacht habe. Das ist mein Leben. Im Leben muss man auch mal manchmal die bitteren Kräuter schlucken. Und gerade die bitteren Kräuter geben der Suppe einen Geschmack. Und dem Fleisch oder was auch immer es sein mag. Sie geben bestimmte Note dem Leben. Deshalb sei froh, das, was Gott dir gegeben hat, was er dir vor die Füße gelegt hat, das pack an und das gestalte. Und ich habe eines festgestellt und ich möchte dir die Wahrheit sagen und dir klaren Wein einschenken. Ja, und einfach sagen, so ist das Leben. Und nicht, was du vielleicht von den Pastoren hin und her manchmal hörst, also vertrau den Herrn und du hast keine Schwierigkeiten. Das Leben bringt viele Schwierigkeiten, wenn du mit dem Heiland gehst. Du hast so viel Anfeindungen, so viel Versuchungen, so viel Kämpfe, so viel Widerstände, so viel Hindernisse. Ja, nimm das Leben, wie es kommt. Zum Leben gehört, dass du auch Enttäuschungen bekommst und Enttäuschung durchleben musst, dass du manchmal Irrwege gehst und Umleitungen gehst und Fehlschläge erlebst in deinem Leben, das gehört dazu. Und weißt du, das gehört zu einer Selbstfindung im Leben. Das bin ich. Weißt du, wir müssen Plus und Minus, heiß und kalt, kalt und heiß, 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 verstehst du? Und dann erwischen wir tatsächlich das, was unser Weg ist. Im Leben ist das Finden das Schöne. Das Finden. Und danke Gott für das, was du in deinem Leben finden durftest. Den Partner, die Partnerin, den Beruf, die Arbeit, die Wohnung, Auch wenn es in einer kleinen Mansardenwohnung ist, danke Gott für diese kleinen Dinge. Fang an, dich über die Kleinigkeiten zu freuen. Denn das macht die Summa summarum des Lebens aus. Danke Gott für das, was du entdecken und entwickeln durftest, dass du jetzt kreativ sein kannst und werde kreativ. Das ist, was Gott uns geschenkt hat und gegeben hat. Macht euch die Erde untertan, füllt die Erde. Das hat Gott den Menschen, ob Christ oder nicht Christ, gesagt. Und das sind Gottes Befehle. Gestalte dein Leben positiv, bring Ordnung in deinem Leben. Das gefällt mir nicht, das will ich nicht. Entscheide dich. Das Leben ist voller Entscheidungen. Fang an, dein Leben zu leben. Dein Leben zu lieben. Nicht das Leben von deinem Mann, deiner Frau, deine Kinder, deine Familie. Manche werden gelebt von ihren Angehörigen und dressiert und trainiert und tyrannisiert. Was gehört so alles zum Leben? Was braucht man zum Leben? Jesus sagt, wenn ihr Kleidung und Nahrung habt, seid dankbar und zufrieden. Also, und der himmlische Vater weiß, was ihr alles braucht. Viele werden gelebt, Brüder und Schwestern. Und das Leben ist so kurz, rennt so schnell vorbei. Mach aus deinem Leben was. Und dieser alte Bruder aus Amerika hat zu mir gesagt, Bruder, mach du das, mach du aus deinem Leben. Nicht, dass die Leute was aus dir machen, sondern du musst aus deinem Leben was machen. Und er hat mir heiß gemacht, war ein ganz lieber Bruder. Der hat mir das Leben heiß gemacht. Wir brauchen eine Idee vom Leben, eine Vision für unser Leben. Der Mensch ohne Vision geht zugrunde. Und du musst nicht die Vision von anderen Leuten ausleben, sondern die Vision, die Gott für dein Leben dir gegeben hat, den Traum, den er dir geschenkt hat, die Aufgabe, die er dir anvertraut hat. Und man muss sich öfters fragen, ist das wirklich alles? Und ich bin Gott so dankbar, dass ich gerade mit dieser Frage zum Glauben an Christus gekommen bin. Für mich war es wichtig. Ich war ein junger Mann, habe Auto gehabt, einen Beruf gehabt, habe Geld gehabt. Und dann habe ich mich dann gefragt, ist das wirklich alles? Und ich musste merken, nein, das ist nicht wirklich alles. Da muss es noch mehr geben. Und dann bin ich Christ geworden. Dann bin ich getauft worden. Dann war ich in der Gemeinde. Ich habe missioniert, so hier und da, Traktate verteilt und für den Heiland hin und da gewirkt. Und dann habe ich mich gefragt, Bruder Matutis, oder ich habe mich selbst gefragt, nicht Bruder Matutis, ich habe mich selbst gefragt, Johannes, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, dass du missionierst, dass du Jesus den Menschen verbreitest? Ist das alles? Und dann habe ich mein Leben angeguckt, wie sieht mein Leben aus, mein Alltag? Meine Situation, ist das wirklich alles, was ich als Christ habe, nur getauft zu werden, vielleicht auch in anderen Sprachen zu sprechen oder vielleicht auch die Bibel ein bisschen besser verstehen, ist das wirklich alles? Und ich bin immer noch auf dem Weg, auf der Suche, ist das wirklich alles? Gott hat so viel zu geben, er hat die Fülle und wir sollen aus seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade, Geschenk um Geschenk. Frag dich öfters, ist das wirklich alles oder gibt es noch mehr? Und es gibt noch mehr für dein persönliches Leben, auch in jeder Lebensphase. Das Leben ist voller Schönheit. Und ich sage den jungen Leuten, genießt euer Leben. Ich sage den Eheleuten, genießt eure Ehe, genießt eure Familie, genießt eure Kinder. Die wachsen so schnell raus. Ich denke, ist ja furchtbar. Als mein Sohn, der Jüngste, 18 war, ich bin mit ihm extra durch ganz England gefahren, bis nach Schottland rauf und runter. Ich wollte noch einmal meinen Sohn haben, denn ich wusste, eines Tages geht er fort, wird heiraten, wird seine eigene Familie haben. Und jetzt hat er inzwischen 3 Kinder, verstehst du? Der hat seine eigenen Kinder. Und ich musste loslassen. Du kannst erst was loslassen, wenn du mit jemandem zusammen warst. Und dann habe ich meinem Sohn so die Hand rübergelegt. Dann sagt Papa, ich bin nicht schwul. Verstehst du? Ja, das werde ich nie vergessen. Und wir haben zusammen im Auto geschlafen. Zuerst wollten wir ein Bett und Breakfast haben dort in England. Haben wir gedacht, das ist günstig. Aber wir haben gemerkt, wir kommen gar nicht weg von den Leuten. Wenn du irgendwo einquartiert bist, bis 10 Uhr, bis du wegkommst, dann machen sie ein Ei und dann schlagen die das und das ein. Verstehst du? Die machen dir das Leben schön und plaudern und quatschen und du kommst nicht weg. Und dann haben wir einfach gesagt, wir bauen unser Auto um und wir schlafen im Auto und übernachten jede Nacht anders. Und das war das Schöne. Und wenn ich heute meine Kinder frage, was war das Schöne? Irgendwo im Bayerischen Wald zu stehen, im Regen, im Wohnwagen, Fenster offen, kannst nicht rausgehen, aber du hörst, wie die Wassertropfen an die Windschutzscheibe oder an die Scheibe schlagen. Und das vergessen sie nicht, die erzählen mir noch immer, was das war. Wir sollen das Leben genießen. Genieß deine Kinder, solange sie bei dir sind. Genieße deine Frau, deinen Mann und viele verlieren ihren Partner, weil sie es nicht genießen. Sie genießen diese Beziehungen und Freundschaften nicht. Definiere, beschreib einmal dein Leben. Was ist dein Leben? Was sind die Werte deines Lebens? Weißt, wir müssen den Sinn unseres Lebens rausfinden. Nicht, ich komme in den Himmel. Da kommst du noch rechtzeitig genug, verstehst du? Da musst du nicht sie drängen, dass du in den Himmel kommst. Das ist zwar, ja, durch die Erlösung, durch den Glauben an Jesus Christus, wir sind gerettet. Jesus hat uns gerettet. Aber der Sinn des Lebens, warum bin ich hier? Nur zu arbeiten? Weißt du, Gott will uns ein erfülltes Leben geben. Aber wir können erst ein erfülltes Leben haben, wenn wir den Sinn des Lebens erkannt haben. Was wollte von Gott? Wenn du einen Kugelschreiber zur Hand nimmst, wirst du schnell rausfinden, das ist zum Schreiben da. Wenn du deinen Dosenöffner nimmst, wirst du auch nach kurzer Zeit rausfinden, wozu ist der Dosenöffner da? Um Dosen zu öffnen oder Flaschenöffner oder was auch immer sei. Und du musst rausfinden, wozu ist mein Leben da? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Lebensinhalt meines Lebens? Was soll mein Lebensinhalt werden? Ich frage immer wieder, und diese Fragen stelle ich mir selbst, wie willst du einmal alt werden? Wie willst du einmal sterben? Und was soll der Prediger oder der Redner am Grab sagen über dein Leben, was dein Leben gewesen ist? Ja, wie soll es nach dem Tod weitergehen? Mit mir, mit dir, mit uns? Wie fühlt sich dein Leben bei dir an? Oh, ich habe gar keinen Sinn im Leben, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anstellen soll, was ich da machen soll jetzt, wenn man Rentner ist oder wenn man das ist und wenn man das ist, was ich kann mit meinem Leben nichts anfangen. Viele Menschen können mit ihrem Leben nichts anfangen, weil sie vorher nie gelernt haben, ihr Leben anzunehmen als ein Geschenk Gottes, als eine Gabe des Allmächtigen. Hab eine Vorstellung von deinem Leben. Was will der Herr? Wie führt der Herr? Was für ein Ideal hat er dir gegeben? Was für eine innere Vorstellung hast du davon? Oder was für eine Gottesvorstellung hast du in deinem Leben? Was für Menschenbild, göttliches Menschenbild verwirklichst du? Liebe dein Leben ist mein Thema. Bring es im Einklang zwischen deiner Vorstellung und der Tatsache, wie es wirklich ist. Und wenn du dann prüfst, was ist mein Leben, ist und haben und soll, was ist mein Leben wirklich, und dann wirst du merken, was du noch verändern musst vielleicht. Und manche müssen radikal riesige Veränderungen mal vornehmen, alles über den Haufen schmeißen, wieder von vorne anfangen. Und es ist besser, mit null anzufangen, als gar nicht anzufangen. Ja, du musst vielleicht einiges ändern, um das Ideal Gottes zu verwirklichen in deinem Leben, um das Ziel des Lebens, deine Berufung, deine Erwählung zu erfassen, zu begreifen. Frag dich immer wieder, will das Gott wirklich von mir? So finde ich den Sinn meines Lebens. Will das der Herr so? Soll ich das tun? Eine liebe Schwester, für die ich mich viel eingesetzt habe und so weiter, die gehörte nicht zu meiner Gemeinde, aber die kam zu mir in der Nazarethkirche und sie liebte den Herrn und so weiter. Und sie ist in eine Gemeinde geraten und die ist jetzt irgendwo in Stuttgart zurzeit, lebt dort zurzeit. Und sie war in einer Räubergemeinde. Es gibt auch Räubergemeinden. Die Gemeinde hat ein Projekt gehabt von 14 Millionen. Sie haben jedes Geld gebraucht und die haben Geld gebettelt und gebettelt und gebettelt und die Leute richtig ausgenommen mit diesem Millionenprojekt. Und manchmal muss man sich fragen, ist das der Wille Gottes, dass man ein Millionenprojekt hat und die Leute nicht da sind? Die Gemeinde war keine riesige Gemeinde, dass man diesen Monsterbau machen konnte. Und die Mutter, sie war ja alleinerziehende Mutter, sie spielte gerne Gitarre und in der Gemeinde haben sie gesagt, verkauf was du hast und gib es dem Herrn. Und sie hat eine Gitarre gehabt und sie hat gerne Gitarre gespielt, eine schöne Gitarre. Sie hat diese Gitarre verkauft aus Liebe zu Jesus und hat aus Liebe zu Jesus diese Gitarre hergegeben und das Geld der Gemeinde geopfert. Ich sage nur etwas, was sie mir erzählt in der Seelsorge hat, es ist noch gar nicht so lange her, sie hat geheult. Der Gehäuse ist frustriert, enttäuscht von Gott, enttäuscht von Christen, enttäuscht von Gemeinden. Das war nicht ihr Leben. Und diese Gemeinde hat sich bei ihr nicht einmal bedankt. Im Gegenteil, sie hat noch hinterher sie kritisiert, dass sie so geizig wäre. Und sie hat sogar ihren Schmuck verkauft und auch ihr Geld der Gemeinde gegeben, damit sie weitermachen können und dem Herrn einfach alles geschenkt und einfach dem Herrn gedient. Aber diese Geldhaie haben nicht genug bekommen. Und jetzt ist in Stuttgart verarmt, hat hier auch einigen Leuten, auch von unserer Gemeinde, Briefe oder Mails geschickt, bitte hilf mir, ich komme nicht mit meinen Finanzen durch. Schlimm. Und die Gemeinde, sie war nicht in unserer Gemeinde, aber sie war einfach in unserer Kirche, zum Gottesdienst. Und sie ist so frustriert, verarmt in Stuttgart, irgendwo treibt sie sich rum. Sie sagt, ihr habt alles gegeben, wie man es mir gesagt hat, aber es ist nichts zurückgekommen. Es ist nichts zurückgekommen. Weißt du, wenn wir Gott etwas tun, wenn wir Gott etwas geben, es kommt immer was zurück. Gott dienen wir nicht umsonst, aber wenn wir in löchrige Brunnen oder irgendwie so, ja, wo Gott nicht mitmacht, wo Gott ja, Materialisten und Kapitalisten nicht hilft, verstehst du, das ist einfach in den Spree sein Geld geworfen zu haben. Und die Schwester kam mit dem Leben nicht zurecht. Dann wurde sie in der Gemeinde noch geschwängert. Verstehst du? Und dann kam sie erst recht noch mit den Problemen nicht zurecht. Die Probleme wurden größer. Da wurde sie sogar aus der Gemeinde wegen Unzucht ausgeschlossen. Die Gemeinde, die sie so finanziert hat und unterstützt hat finanziell. Weißt du? Ich sag das nur. Und so viel, es gibt so viele Leute, die auch mir hier in den Andachten zuhören. Die sind frustriert. Ich habe alles getan und mir ist kein Feedback zurückgekommen, keine Antwort von der Gemeinde. Bin nur ausgenutzt worden, wie der verlorene Sohn bei den Schweinen gelandet am Schluss, betrogen und ausgenommen. Und mir, weiß ich, mir hat man gesagt, du sollst alles Jesus weihen. Und dann sagt sie mir noch, und wenn ich die Leute, die Gemeindemitarbeiter angeguckt habe, vor allem die Leitung, da kam die Frau ständig mit neuen Kleidern, jede Woche ein anderes Kleid, andere Schuhe, andere Handtasche. Aber ich habe alles für den Herrn Jesus gegeben. Lass dein Leben nicht verstümmeln. Lebe dein Leben. Es ist dein Geld, es ist deine Zeit, es ist deine Kraft. Und da kannst du machen, was du willst. Du musst, sie hat gerne Gitarre gespielt, sie hat gerne Musik gemacht, so für sich meditiert. Selbstverstümmelung ist niemals der Wille Gottes, dass man sein Leben selbst verstümmelt. Gott will, dass du glücklich bist, dass du dein Leben lebst, egal wie dein Leben ist, mach aus deinem Leben das Beste. Ob, weißt du, es ist egal, auch in der katholischen Kirche, wenn ich so Leute aus der katholischen Kirche angucke, weißt du, der Papst, der versinkt im Gold und dann soll man den Armen helfen. Ja, die Geldgier, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das kennen wir, solche Sprüche. Und so viele Christen werden ausgenommen, sind betrogen, sind frustriert wie diese Schwester in Stuttgart. Weißt du? Und dann haben wir Probleme. Und es war eine liebe Schwester. Sie hat es ehrlich gemeint. Sie war süß und nett und freundlich, verstehst du, und alles. Und sie war viel zu lieb. Und viele Menschen sind viel zu lieb. Du musst mal an dich selber denken und nicht nur an andere. Und auch nicht nur immer an den Herrn Jesus. In meiner Bibel heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann nach Jesus kommst du und dann nach dir kommt deine Frau, deine Familie, deine Kinder und dann erst deine Gemeinde. Wir müssen wieder ganz neu uns zu den Prioritäten zurückbekehren und zurückkommen. Und manche sind zu solchen Leuten, ja, zur Vergewaltigung, zum Missbrauch prädestiniert. Die lassen sich alles gefallen, nur um Jesu willen. Um nicht die Leute vom Kopf zu stoßen, nett sein und freundlich sein, bis Gott einfach die Augen öffnet. Das ist doch alles der Teufel. Das war nicht der Herr. Ich denke nur an so viele Geschichten. Opfere mir deinen Sohn Isaac, den du so lieb hast. Auch das ist so vom Teufel gewesen. Auch wenn wir nachher denken, es war doch der Herr. Verstehst du, es war in der dritten Person. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alles liebst. Nur nebenbei. Lass dich nicht ausnützen. Liebe dein Leben. Gib den frommen Betrügern keinen Raum in deinem Leben. Finde du selbst zu dir selbst. Will das der Herr? Wenn der Herr es will, dann kannst du selbst sogar aufopfern und als Märtyrer gehen. Aber ob der Herr das will? Das ist die große Frage. Viele lassen sich nicht sagen und warnen. Die denken, ich gönne ihnen nichts. Die denken, ich gönne ihnen nichts. Ja, der Mensch ist zur Freiheit berufen, Geschwister, und wir müssen lernen, mit der Freiheit umzugehen. Du darfst dich von niemand unter Druck setzen lassen, auch nicht unter seelischen, geistlichen Druck, auch nicht von den Geistlichen im Namen Gottes. Was, da gibt es Prophetien und Weissagungen und so weiter, und man kann mit Weissagungen die Leute manipulieren. Niemand kann von dir etwas fordern, was du nicht freiwillig gibst. Und unser Leben ist freiwillig. Wir haben nachmittags unsere Nachmittagsgemeinde, aber nicht unsere Gemeinde, sondern eine freie Gemeinde. Die haben von den Leuten das Unmögliche gefordert. in der Nazareth-Kirche, den Untermieter bei uns waren, das Unmögliche gefordert, und es waren viele Leute. Und wenn ich heute so diese Leute treffe, ich sehe sie ab und zu mal unterwegs, die sind frustriert vom Glauben, die haben von uns alles verlangt, wir haben alles hingegeben und aufgeschmissen, und was ist dabei rausgekommen? Ich soll sogar meine Wohnung aufgeben, hat jemand zu mir diese Tage gesagt, und ich sollte in eine Wohngemeinschaft reinziehen, die Brüder zu den Brüdern, Schwestern zu den Schwestern. Aber ich wollte meine Wohnung nicht aufgeben, ich wollte mein Leben leben und mein Leben gestalten. Und nicht jeder ist für eine Wohngemeinschaft bestimmt, so wie nicht alle zu einer Ehe bestimmt sind, so wie wir es ein bisschen rauskriegen, was ist unser Leben? Viele vertrauen ihr Leben Menschen statt Gott. Meine eigene Tochter, die hat gerne gemalt und gezeichnet, sie wollte Kunst studieren, und dann ist sie zu solchen Pensacola-Pfingstler gekommen, und die haben gesagt, alles Kunstmalerei und so weiter, das ist vom Teufel, und sie hat auch Aktbilder gemalt, und sie hat alle, da kommt sie von dieser Freizeit zurück, ist hat sich eingeschlossen, spricht mit uns nicht mehr, und was passiert? Sie zertrümmert alle ihre Bilder, zerreißt alle Bilder und nimmt alles unter dem Arm und trägt zum Müll. Und dann hat sie sich beworben in der Kunstakademie, Kunst zu studieren. Und dann haben sie gesagt, jetzt müssen sie nachweisen, was sie im Lauf des Lebens bis jetzt gemacht und geleistet haben. Und sie hat alles zerstört, hat alles nichts mehr gehabt. Und so zerstören viele ihr Leben. Und sie konnte Kunst nicht studieren, aber sie wäre angenommen. Sie hat das Zeug dazu gehabt. Aber durch dumme Leute, Pfingstler, was weiß ich, die aus Amerika kamen und dieses puritanische Leben predigten, das ist alles Sünde, das ist alles vom Teufel. Nein, es ist nichts vom Teufel und es ist nichts Sünde. Wir machen es zum Teufel und wir machen es zur Sünde. Und wir müssen vorsichtig sein. Und sie kam nach Hause, wie gesagt, und sie hat ihr Leben vermasselt. Natürlich hat sie wieder was anderes studiert, aber das, was sie wirklich wollte, das wirklich ihr, was ihr lag, wozu sie Freude hatte, am Malen. Und so leicht werden wir manipuliert. Deshalb, ich erzähle nicht irgendwelche Märchen. Ich weiß, ich bin selbst mit betroffen gewesen. Wir haben gesagt, Doreen, das kannst du nicht machen. Ja, das habe ich schon gemacht. Ist schon alles, vor dem Müllabfuhr war schon da. Also, der fromme Teufel will dein Leben zerstören. Systematisch. Mach das. Und dann kannst du am Schluss nicht mehr vorlegen. Was hat sie alles geschaffen? Löse dich von den frommen Teufeln, woher die auch immer kommen. Liebe, fang an, dein Leben zu leben. Gott hat dir dein Leben dir gegeben, und er hat dir das gegeben, das Geschenk, das hast du gemacht, das hast du geleistet. Und ich versuche, mein Leben so gut es geht, selbst zu meistern, ohne groß Leute zu fragen, was denkst du drüber? Finde deinen eigenen Weg. Und Gott hat für jeden Einzelnen einen speziellen Weg. Den einen führt er so, den anderen so. Und schalte deinen Verstand ein und gebrauche deinen Verstand. Ich vertraue meinem Schöpfer. Und ich bin ohne Zweifel fest davon überzeugt, dass eines Tages alles gut werden wird. Ich bin überzeugt. Auch wenn ich Fehler gemacht habe. Der Herr korrigiert mich. Ich soll nur mein Leben ihm überlassen und von ihm mein Leben gestalten zu lassen. Doch bis soweit ist, muss ich selbst mein Leben in meine Hand nehmen und mein Leben gestalten. Auch manchmal schwere Zeiten durchmachen. Auch dies gehört dazu. Das, was ich mir eingebrockt habe, das muss ich auch manchmal auslöffeln. Und das ist auch das Leben. Ich liebe das Leben. Manchmal schmeckt mir die Suppe nicht. Und was da drin ist. Weißt du, aber ich lasse niemanden in mein Leben hineinpfuschen. Geschwister, es ist so wichtig. Pass auf dein Leben auf. Die Bibel sagt, halte deine Krone, dass niemand deine Krone nehme oder raube. Deine Berufung, die Vision, die Gott in deinem Leben hineingelegt hat. Denke logisch, natürlich und menschlich. Lass dich nicht verbiegen oder dich auch kriminalisieren. Da kamen sie nach Hause, ist alles vom Teufel. Verstehst? Obwohl sie im christlichen Haus aufgewachsen ist, hat sogar den Heiligen Geist und ist getauft und ist gläubig und alles und so weiter. Und dann wird sie von falschen Leuten beraten. Und deshalb sitzt nicht im Rat der Gottlosen. Und wenn ich so die Mitarbeiter dort von dieser Pensacola-Gemeinde angeguckt habe, das sind noch grün hinter den Ohren gewesen, die meisten. Die meisten waren nicht mal so lange bekehrt wie meine Tochter. Und die wollen dann andere beraten und einen Vorschriften machen, schmeißen alles weg. Das war auch in der großen Gemeinde so, hier bei dieser anderen Gemeinde. Weißt du, ist jemand in Christus, so sagt meine Bibel, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Ich halte nichts von dieser heutigen Korrektheit, auch nicht von den ganzen heutigen Gutmenschen. oder was auch immer ist. Weißt du, die sind gesetzlich, dogmatisch. Jesus liebt die Sünder, Jesus nimmt die Sünder an, auch wenn irgendwie Menschen schlechte Wege gehen. Ich denke an Saul von Tarsus, der war so ein Zerstörer der Gemeinde, und Jesus tritt in seinen Weg. Und Jesus sagt, Saul, Saul, was machst du da für Dummheiten? Das Wort Gottes sollte unseres Fußes Leuchtes sein. Und die Bibel sollte uns unser Wegweiser sein. Allein die Bibel. Und frag dich, was sagt die Bibel dazu? Hör nicht nur auf fromme Sprüche oder auf Menschenlehre und Menschenweisheit. Hör nicht auf diese Dinge. Weißt du, auch die Frommen, die Bibelausleger, sogar die ernsten Bibelforscher, die legen die Bibel so aus, wie sie wollen, wie sie brauchen. Es war, glaube ich, 1900, in den 70er Jahren, irgendwo war das. Meine Frau war mit einem Kind schwanger, und wir sind auf einer Tagung von den Jehovas Zeugen gewesen, weil der Leiter dieser ganzen Konferenz war Verwandter von uns und hat eingeladen uns, unbedingt schaut mal vorbei. Und ich bin vorbeigeschaut, und meine Frau und vielleicht noch zwei andere schwangere Frauen, mehr gab es dort nicht bei 30.000 Leuten. Und dann kommt der Verwandte von mir und sagt, Heidi, wie kannst du in dieser ernsten Zeit, in den 70er Jahren, wie kannst du in dieser Zeit Kinder anschaffen? Und die Zeit ist so ernst, Jesus kommt bald wieder, und jetzt schafft ihr noch Kinder an. Es war, glaube ich, das dritte Kind, das wir hatten, was wir erwarteten. Verstehst du, wie kann man das? Verstehst du? Und so sind fromme Leute. So sind religiöse Menschen. Und inzwischen ist Jesus noch nicht gekommen. Verstehst du? Aber sie versucht dann, Leute zu erpressen. Der Herr kommt bald. Ja, der Herr kommt bald. Ich weiß es. Aber die Bibel ist nicht für religiöse Spinner geschrieben, sondern für suchende, aufrichtige Menschen, die Gott erleben wollen. Es ist Leuchte auf unserem Fußweg. Die Bibel, weißt du, so viele drehen die Bibel zu ihren Gunsten, wie sie es gerade brauchen, um einem das Geld aus der Tasche zu ziehen, um eine anderen, was weiß ich was, das Leben sauer und schwer zu machen, verrückt zu machen. Hier in Berlin. Bis heute existieren diese Leute. Tut mir leid. Und ich kenne sie. Weißt du, da kommt ein Prediger aus Hamburg und erzählt hier den Leuten, wir müssen Nachtwache betreiben. Wir sollen beten Tag und Nacht und ständig mit Gott verbunden sein. Um 12 Uhr den Wecker stellen und dann um 3 Uhr wieder zur Nachtwache wieder den Wecker stellen und dann wieder beten und so weiter. Und Gott loben und preisen, dass wir immer bereit sind. Und so viele Leute sind nervenkrank geworden. Die Nacht ist zum Schlafen da. Und nicht zum Geistern. Auch nicht da irgendwelche Lobpreis-Gottesdienste oder nicht nur Gottesdienste, sondern nachts aufstehen und dann Hände hoch durch die Wohnung marschieren und Gott loben und preisen. Das kannst du machen, wenn du mal nicht schlafen willst. Und wenn Gott dir eine Last auflegt zum Beten, das ist okay. Kein Problem. Aber das Gesetzliche, das Dogmatische, als Einrichtung in der Gemeinde. Gott hat uns wirklich Kraft gegeben, Dinge zu gestalten. Der Teufel will dein Leben schwer machen, versauern, und das bisschen Freude, das du am Leben hast, dir noch den Rest der Freude nehmen, dass die Nacht ist zum Schlafen gegeben, dass wir sogar die Nacht missbrauchen. So weit kommen die Christen, Pfingster, Charismatiker. Und am Schluss sind sie Nerven, Bündlein, Wrack und so weiter. Aber sie wollen Gott dienen. Sie wollen Gott dienen. Gott kann niemand gebrauchen, der nervös ist, der keine Nerven hat und so weiter, der unbeholfen ist. Und dann, ich kenne diese Leute, die kommen auch ab und zu mal zu uns in den Gottesdienst, die verlaufen sich manchmal. Und ich stöhne und sage, Bruder, mal tu das. Ich weiß nicht, wie es so weiter, ich schaffe das nicht. Und dann frage ich, wo warst du in der Gemeinde, wo kommst du her? Dann kann ich sagen, das und das. Lauf nicht den Trottel nach, Entschuldigung, aber so ist es. Ich habe einen anderen Jesus kennengelernt, der Jesus stärkt und der Heilige Geist stärkt meinen Willen. Der Heilige Geist motiviert mein Herz. Der Heilige Geist härtet mich ab, gewiss. Der Heilige Geist macht mich widerstandsfähig. Der Heilige Geist macht mich normal. Und der Heilige Geist schärft meinen Verstand. Und heiligt es. Und ich muss nicht zu allem Ja und Amen sagen. Geschwister, das ist es. Liebe dein Leben. Liebe dein Leben. Wahrer Widerstand kommt von innen. Und nur von innen kannst du den Schwindel durchschauen. Das will Gott und das will Gott nicht. Und in schwierigen Zeiten merkst du, dass das religiöse Leben dich nicht trägt. Wenn die Krisen kommen, wenn die Krankheit kommt, wenn Leid kommt, wenn, was weiß ich, nicht so läuft, wie du es so gerne vorgestellt hast. Und du merkst, ich habe kein Feedback. So wie diese Schwester aus Stuttgart, die hier durch die Gemeinde gelaufen ist und durchgegangen ist. Sie hat gemerkt, mir sind jetzt erst die Augen aufgegangen. Musst du zuerst alles verlieren? Musst du zuerst mal ruiniert werden? musst du zuerst mal zerstört werden, bis du merkst, was los ist. Und ich nenne das, das ist Erweckung, Leute. Dass die Leute aufwachen. Ich lasse mich mit mir nicht alles machen, was die machen möchten. Ich lasse mich nicht missbrauchen. Ich lasse mich nicht verstümmeln. Gott ist anders. Gott ist ein Gott der Liebe. Und Gott ist an meinem Leben interessiert, dass es gelingt, dass es klappt. Gott braucht keine religiösen Übertreibungen. Jeder, der geistlich übertreibt, der verliert den Heiligen Geist. Denk an Ananias und Sapphira. Die übernehmen sich und die Füße, die den Ananias rausgetragen haben, die werden auch dich, Sapphira, raustragen. So einfach geht es. Du musst selber rausfinden, was ist wichtig. Ich habe schon so oft erlebt, da schickt ein amerikanischer Prediger, Weltevangelist, der verschickt so Gebetsaufrufe, bitte spende mir. Und in Stuttgart habe ich eine arme Schwester gehabt, Rentnerin, die ganz kleine Rente hatte. Wenn du kein Geld hast, geh zur Bank, nimm ein Darlehen auf, Gott wird für dich sorgen. Und schick mir diese Spende, wir brauchen das dringend. Dieser Mann hat mehrere Oldtimer zu Hause in der Garage stehen. Wenn er eins verkauft hätte, hätte er schon eine ganze Missionsreise finanzieren können. Und diese arme Schwester heult und betet und sagt, Bruder, mach du das, ich weiß nicht, wie soll ich dieses Darlehen abbezahlen? Ja, lass dich nicht treiben zu unsinnigen Taten. Gott verlangt von dir nichts, was du nicht tun kannst. So einfach ist es. Und wozu du keine Lust hast und wozu du keine Berufung hast, wer Geld hat, der soll Geld geben und das Reich Gottes bauen, das ist kein Problem. Aber wenn einer sogar seine letzte Gitarre verkauft und seinen letzten Schmuck verkauft, Gott braucht keine religiösen Übertreibungen. Du musst nichts annehmen, was du nicht für richtig findest. Schall deinen Kopf ein, sonst verlierst du den Kopf noch. Sagst du, ich weiß gar nicht, wo mein Kopf steht. Hör auf dein Herz. Dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Greif nicht nach den Sternen. Zähl lieber die Sandkörner und sag, das Herr, so wie Abraham. Er hat Sterne gezählt, aber das kann er sowieso nicht zählen, weil da kommt er gar nicht zusammen. Fang an, die paar Sandkörner zu zählen. Die sind dir viel näher. Sei ein Realist. Liebe dein Leben. Versuche, dich nicht immer den anderen anzupassen, der Gemeinde zu gefallen. Auch nicht mir. Gefalle Jesus. Versuche nicht Menschen zu gefallen. Gefalle Gott. Und wenn du Gott gefällst, es reicht vollkommen aus. Halleluja. Gott gefallen. Triff die Entscheidung für dein Leben selbst und sei nüchtern und normal. Denn du musst damit selbst alles ausbaden später. So wie diese Schwester, die ist irgendwo im Armenhaus. Ja. Du musst selbst dein Leben verantworten. Und dann musst du nicht den Leuten sagen, bitte helft mir Geschwister, ich komme mit dem Leben nicht zurecht. Mit meinen Finanzen, kann das nicht bezahlen. Du musst nichts annehmen, was du selbst nicht für gut und richtig findest. Denn du bist frei, Entscheidungen zu treffen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und er führt uns in alle Wahrheit hinein und in die Freiheit, Lob und Dank. Dass wir nicht so wirklichkeitsfern und verklemmt sind. Verklemmung wird erst sichtbar. Und die ist sichtbar, wenn du anfängst, andere Leute zu fragen, Pastor, was denkst du? Schwester, was denkst du, was soll ich tun? Nein, frag den Herrn, geh selbst auf die Knie, schließ dich ein in der Kammer, bis du von Gott eine Antwort hast, lies selbst deine Bibel ohne Kommentare und ohne Erklärung und ohne diese frommen Krimis. Weißt du, du musst es selbst erleben, wie das funktioniert. Weißt du, es ist schön zu sehen, dass andere Gott erleben, das sind Zeugnisse, aber die erzählen Zeugnisse, die haben 30 Jahre gebraucht. Und du denkst, in 3 Wochen kannst du das auch erleben, was der schreibt. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, die hat das Buch Leben in der Lobpreisstraße gekauft. Und da steht drin, also, dass man überall, wenn man nichts hat, draufklebt, Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Und sie hat so, sie hat nicht viel gehabt, war auch eine arme Schwester. Und sie überall, ich lebe in der Lobpreisstraße, hat sie dann den Leuten erzählt und so weiter. Und als sie dann das Buch gekauft hat und gelesen hat, dann bringt sie mir das Buch zurück und sagt, Pastor, ich kann das Buch nicht gebrauchen. Ich habe schon alles ausprobiert jetzt und ich versuche in der Lobpreisstraße zu leben, aber ich komme da nicht hin. Dann habe ich gesagt, Schwester, ich kenne den Pastor, ich kenne den Prediger, der hat 30 Jahre gebraucht, bis er dort draufgekommen ist. Und du denkst, in 3 Wochen kommst du drauf. Weißt du, wir lesen die Bibel und wir müssen auch aufpassen, wenn wir die Bibel lesen. Die ist sehr gefährlich. Wir lesen, da bekehren sich 3000 Leute, da bekehren sich 5000 Leute und da wurden sie tagtäglich zugetan zu der Gemeinde, Tausende und nochmals Tausende. Aber das sind Jahre, Jahrzehnte da hinten vergangen. Wir müssen auch die Zeit sehen. Das geht nicht so Schlag auf Schlag. 3000, 5000 und dann wieder ganze Gemeinden, Gruppen, dann Saul von Tarsus, dieser große Missionar, was der alles erlebt hat. Du, das sind Jahre, Jahrzehnte dazwischen. Du musst prüfen, verhält es sich so, wie es in der Bibel drin steht? Du musst prüfen, ist das wirklich so, was sie da gesagt haben? Viele haben den ihren Geist abgeschaltet, bilden sich keine Meinung, sind nicht überzeugt, die sagen, die sind Papagei-Christen, ja, und plappern alles nach, was die anderen sagen und denken, das funktioniert. Hör doch auf, ein Papagei-Christ zu sein. Finde deine eigene Meinung, deine eigene Sprache, dein eigenes Empfinden. Empfinde das. Prüfe, ist das der Wille Gottes? Du musst nicht alles schlucken, was man dir von oben diktiert. Und du musst aufhören, obrigkeitsgläubig zu werden. Ich meine nicht an der Regierung oder sonst was. Obrigkeit. Der Herr hat es gesagt, der Herr will es. Du, wenn der Herr will, der wird zwei oder dreimal dir ganz besonders sagen. Im Gebet, in der Predigt, im Zeugnis oder wo auch immer. Die meisten Obrigkeiten sind nicht von Gott. Sie sind vom Teufel. Sie sind Dämonen. Die versuchen, die Menschen zu steuern und zu lenken. Lerne kritisch prüfend zu leben. Hinterfrage. Ist das der Herr? Würde das Jesus auch tun? Was würde Jesus tun? Fang an, dein Leben zu leben und zu lieben. Du musst nicht kritisieren. Weißt du, Kritik ist vom Teufel. Du musst nicht kritisieren, aber du musst prüfen. Und prüfen ist was anderes als kritisieren. Die Geister prüfen. Welcher Geist? Aus welchem Geist heraus ist das geboren? Wer bestimmt es? Warum sagen sie das so? Und Gottes Weg ist Liebe. Was nicht aus Liebe geschieht, aus Freiheit geschieht, aus Frieden geschieht, aus Freude geschieht, ist vom Teufel. Ganz einfach. Und Gott ist ganz anders. Gott will dein Bestes, hör mir zu. Würde das Gott von mir verlangen, frag es. Gott wird von dir keinen Unsinn verlangen. Auf keinen Fall. Viele sind im falschen Boot. Da sind so viele Löcher und so weiter. Und sie wollen nur korrekt sein. Und merke nicht, dass so langsam das Wasser, mehr und mehr Wasser im Boot ist. Die Probleme werden immer größer und werden mit den Problemen nicht fertig. Such die Wahrheit. Was ist die Wahrheit für mein Leben? Ist das wirklich der Wille Gottes? Wir beten, Vater unser, dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel bereits geschieht. Bete darum. Suche die Wahrheit und nicht jeden Unsinn und Geschwätz. Gott öffne dir, soll dir die Augen öffnen und hab offene Augen, wenn du durchs Leben gehst. Du musst nicht mit jeder Mode und mit jeder Masche mitmachen. Geh nicht mit dem Zeitgeist. Liebe dein Leben, auch wenn du ein bisschen altmodisch bist. Auch wenn die Leute dich bemitleiden und dich nicht verstehen. Die Grünen predigen, dass dein Leben nicht mehr lebenswert ist. Weißt du, grüne Politiker, die kannst nicht wählen, wenn sie jetzt auch zur Wahl kandidieren. Wir sollen aufhören. Weißt du, die Grünen sagen, das, was die Jehovas Zeugen vor 50 Jahren gesagt haben, fangen an, die Grünen nachzuplappern. Wir sollen uns keine Kinder anschaffen. Hör mal zu. Das sind grüne Politiker, die das sagen. Kinder bekommen, das sei egoistisch. Und diese Leute gehen weiter und sagen, eine grüne Frau, also eine von dieser Partei, wenn wir Kinder bekommen, dann schaden wir der Welt. Hör mal sowas Verrücktes. Und sie wollen es dir verbieten, Kinder zu bekommen, weil sonst du der Welt schadest. Und die Autorin, die hier diese These rausgebracht hat, die sagt, meiner Meinung nach verschlimmern die Menschen, die Kinder bekommen, katastrophal den Zustand dieser Erde. Puh, so verrückt. Das ist total gegen das Gebot Gottes. Seid fruchtbar und mehret euch. Die Erde kann ruhig 20 Milliarden Menschen noch ernähren, sagen uns die Wissenschaftler. Und diese Frau beruft sich auf eine US-Studie und so weiter über die Entwicklung der Bevölkerung. Und anscheinend diese Studie hat herausgefunden, je weniger Kinder, desto besser das Klima. Jedes Kind verbraucht im Jahr oder produziert im Jahr 58,6 Tonnen Kohlendioxid. Verstehst du? Wie viel Pupse machen die selber für was? Verstehen wir mal richtig? Blöder kann man nicht mehr kommen. Aber das ist eine Tragödie. Die Menschen wenden sich ab und die werden sogar, in der Bibel heißt es, sie werden verbieten zu freien oder zu heiraten, sie werden verbieten Fleisch zu essen, sie werden das verbieten. Ich habe nichts gegen Veganer, verstehst du? Ist okay, wir sollen gesund leben und wir sollen nicht alles schlucken und fressen, aber sie werden uns verbieten. Und genau das ist, du brauchst dir nichts verbieten zu lassen, tu, was dir gefällt und iss, was dir schmeckt. Und wenn du sagst, ich habe mich entschieden, Veganer zu sein, dann ist vegetarisch. Naja, und Gott wird dich segnen. Daniel und seine Freunde, die haben 10 Tage gegessen, die waren schöner und besser und klüger als die Fleischfresser damals in Babylon. Ja, weißt, es ist eine persönliche Entscheidung. Und du musst nicht vor diesem Götzen Marduk, wie der Nebukadnezar es wollte, niederfallen und anbeten. Marduk, das ist Satan, verstehst du, das ist ein Bild vom Satan. Und die Jünger, die drei Jünglinge haben gesagt, nein, wir werden von Satan nicht niederfallen, wir werden unsere Knie nicht beugen, wir gehen lieber in den Feuerofen, als dass wir diesen Marduk, diesen Satan anbeten. Das war der oberste Gott. Und genau das will der Teufel. Und dass du dagegen dein Glück entscheidest, so wie die Grünen, kein Kind mehr. Aber weißt du, aber jede Frau ist angelegt auf ein Kind. Sollte ein Kind haben, wenn es möglich ist, verstehst du? Aber nicht keine Kinder bekommen, um das Klima zu retten. So was Doofes. Verstehst du? Der Teufel ist gegen das Leben. Der Teufel will, dass die Menschheit ausstirbt. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich sage ja zum Leben, egal wie das Leben aussieht. Jedes Leben ist wertvoll. Auch das unwerte Leben, Brüder und Schwestern. Heute diskutiert man darüber. Auch das unwerte Leben ist wertvoll. Ich denke nur an unsere Familie Pfaff. Verstehst du, wie sie mit ihrem Jungen glücklich sind und waren und sie sind immer zufrieden. Und die Schwester sagte, das war ein Geschenk Gottes für uns. Wir wären sonst nicht zurechtgekommen mit unseren Finanzen und dem und dem und dem. Wir haben so viele Vorzüge und Vorteile gehabt mit diesem Clifford, mit dem Jungen. Ja. Und du glaubst gar nicht, wie viel Freude auch ein behindertes Kind einem bereiten kann. Halleluja. Das kranke, unwerte Leben. Ich vermisse meine Frau, obwohl ich 7 Jahre sie gepflegt habe, 24 Stunden am Tag. Verstehst du? Obwohl, ja, sie viel, nichts mehr machen konnte, aber da war jemand da. Schon allein die Anwesenheit ist etwas Beglückendes. Auch das kranke, arme und behinderte Leben ist wertvoll. Das möchte ich hier betonen. Auch das Leben, das nicht mehr funktioniert. Ich musste auch die letzten Wochen, Monate meine Frau füttern und alles klein machen, dass sie es schlucken kann. Weißt du, der Mensch bleibt Mensch, auch wenn er keinen Profit abwirft. Der Mensch bleibt Mensch, ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes. Die heutigen Menschen sind nur Egoisten und betrogene Dummköpfe. Sie denken, wenn man keinen Gewinn hat, keinen Nutzen hat, dann ist das Leben wertlos. Sie denken nur an diese Welt, diese komischen Politiker und oder Geschäftsleute und so weiter. Nein, das Leben geht vorbei, geht so und so vorbei. Es ist von Gott gewollt, jedes Leben, auch das unwerte Leben. Auch das unwerte Leben. Ja, man denkt so viel nach. Wenn die Menschen Gott nicht mehr haben, dann bauen sie auf Sand und deren Leben hat keinen Bestand. Ich danke Gott für mein Leben, auch wenn es nicht immer Sonnenschein war. Und nicht immer, ja, dass alles im Butter war und glatt ging. Ich bin gewiss, weißt du, ich bin gewiss, Gott hat mich durchgetragen. Und ich weiß, eines Tages wird auch dieser blöde Spuck, was wir so noch auf dieser Welt durchmachen, wird mal vorbeigehen. Ich werde nie vergessen, mein Steuerfinanzmensch, der mir die Steuererklärung in Empfang nahm und bearbeitet, kam Axel zu mir im Gottesdienst. Da sagte ich, möchte mal sehen, Herr Matudis, von was Sie leben. Ich habe im Glauben gelebt. Verstehst du, ich habe ganz wenig bekommen, dass ich gerade meine Unkosten decken konnte. Aber ja, von was leben Sie? Ich habe gesagt, ja, wir haben Bauern in der Gemeinde, da wird geschlachtet, und die geben was. Da gibt es jemanden, der mich mit Kartoffeln versorgt, dann kriege ich meine Rüben und meine Karotten und meine Gurken und so weiter. Also Naturalien, die Leute geben den Zehnten, wenn sie kein Geld haben, geben sie mir den Zehnten einfach in Naturalien und ich werde versorgt. Und sie sehen, ich bin nicht verhungert. Und dann sagt er, das muss ich auch selber, wenn das funktioniert, und sie machen es schon eine ganze Weile, ich mache ihre Steuererklärung oder Finanzerklärung, mache ich schon jahrelang, und ich wundere mich, von was leben sie? Ich lebe von der Gnade Gottes, Halleluja, von der Hand Gottes in meinen Mund. Und Gott versorgt mich und ich bin frei und ich bin dankbar, so ein spannendes Leben zu leben. Und ich bin extra nach Berlin gekommen, um das zu erleben wieder. Weißt du, in Heilbronn war alles so geregelt. Da musste ich nur hinkommen. Da war alles schon fertig. Ich musste nur noch hinstellen an der Kanzel und predigen. Und ich wollte wieder so weit kommen, dass ich um jedes Stückchen Brot bitten muss und um jede Kleinigkeit, dass Gott mich versorgt. Und das Schönste ist, von Gott versorgt zu werden. Halleluja. Von Gott getragen zu werden. Und es klappt. Das klappt. Ich bin gewiss. Einmal ist alles vorbei. Es gibt nur einmal Karfreitag. Es gibt nur einmal dieses, dass alles stirbt, dass alles vergeht. Wir werden am Karfreitag, ich habe eine gute Botschaft für Karfreitag bekommen. Ich lade dich dazu herzlich ein. Da ist der Spuk zu Ende. Es gibt ein Ostermorgen. Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Und das ist plötzlich alles anders. Da ist keine Furcht mehr, keine Angst mehr. Ich liebe das neue Leben mit Gott und mit Jesus Christus. Und der Glaube an Gott macht mir das Leben erträglich, dass ich es verkraften kann. Ich liebe mein Leben deswegen, weil Jesus in mir wohnt. Und ich weiß, solange Jesus in mir wohnt, werde ich nicht verhungern, werde ich nicht umkommen. Mein Leben ist eine Behausung, eine Wohnung des allmächtigen Gottes und des Heiligen Geistes noch dazu. In Kolosser Kapitel 3, Vers 3. Mein Leben ist verborgen in Gott. Das versteht der Finanzmensch nicht. Verstehst? Er steht da und sagt, wie leben Sie denn? Und dann habe ich ihm erklärt. Und weißt du, was passiert ist? Der hat sich bekehrt, ist auf die Bibelschule gegangen und ist heute Prediger geworden. Der hat seinen Dienst quittiert beim Finanzamt, weil er gesehen hat, dass man im Glauben leben kann. Ja. Schon wegen Jesus kann ich mein Leben nicht vernachlässigen, weil er in mir wohnt, weil Jesus lebt. Muss ich leben. Denn ich kann nicht krepieren und sterben. Jesus hat mich erlöst, mich teuer erkauft, für mich sein Leben gelassen. Schon deshalb schätze und lebe ich mein Leben, weil Jesus in mir ist, Christus in uns. Ich liebe mein Leben, weil ich damit einmal vor Gott stehe und mit Gott vereinigt werde. Mein Sohn, meine Tochter, du hast wohlgetan. Du hast das Beste aus deinem Leben gemacht, was du machen konntest. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht in den Schablonen dieser Welt passen. Du musst nicht der Gesellschaft gefallen. Nur Gott. Du hast wohlgetan. Ich habe mein Leben Gott versprochen und schon deshalb lebe ich. Und deshalb liebe ich mein Leben, weil ich Gott versprochen habe. Ich habe dem Herrn meine Jugend geweiht, meine Familie, alles, was schon in meinem Leben gewesen ist, das habe ich Gott geweiht. Also ich liebe mein Leben. Ich will das Beste von mir. Und ich habe versucht, so gut ich kann, aus meinem Leben das Beste zu machen. Ich habe nicht viel Geld gehabt, viel Urlaub zu machen, aber ich habe viel Urlaub gemacht. Weißt du, wo ich das gemacht habe? Ganz raffiniert. Ich habe meine Familie mitgenommen im Wohnwagen und neben dem Zelt, neben dem Missionszelt, den Wohnwagen hingestellt. Da habe ich Toilette gehabt, da habe ich Wasser gehabt, da habe ich alles gehabt, was ich gebraucht habe. Und wir haben Urlaub gemacht. Die Familie Urlaub gemacht. Weißt du, man kann kombinieren. Du kannst Gott dienen und kannst Urlaub mit deiner Familie machen. Lieb dein Leben, reise so gut du reisen kannst. Diene dem Herrn, so gut du dienen kannst. Ich will nicht nur gelebt haben und nicht nur sagen, ich war mal da. Ich will, so wie ich bin, einmal vor Gott stehen und sagen, Herr, das ist mein Leben. Hier hast du es wieder. Du hast es mir gegeben und ich gebe dir meinen besten Dank zurück. Ich will Gott kein verschandeltes Leben geben, verhunzten Körper. Deshalb bin ich auch dagegen, gegen Tätowierungen. Weißt du, wir sollen unser Körper rein und heilig und untadelig erhalten auf den Tag Jesu Christi. Auch jetzt, wenn dieses Mahlzeichen mal kommt und das wird bald kommen, pass auf, die Sache läuft auf Hochtouren. Überall wird es da studiert und gearbeitet. 5G, damit wir überall gelenkt werden. Hör dir die Predigt von Sonntag an. Da habe ich ein paar Sachen angekündigt, was da alles so kommt. So, ich lasse meinen Körper nicht verschandeln, verhunzeln und so weiter. Ich will meinen Körper Gott abliefern. Ich will meine Seele Gott abliefern und meinen Geist. Halleluja. Ich lebe nicht für den Staat, ganz offen. Spreche ganz offen. Ich lebe nicht für den Staat. Ich lebe nicht für die Kirche. Ich lebe nicht für die Gesellschaft. Ich lebe nicht für andere Menschen. Ich lebe für Gott. Und ich möchte dich einladen, fang an, für Gott zu leben. Der Teufel möchte, dass du dein Leben für die Welt opferst. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Ja, Klima zu retten, keine Kinder mehr kriegen. Verstehst du? Um das Klima zu retten. Für den Materialismus. Hör auf, damit zu leben, für das Vergängliche und Sichtbare. Dazu ist dein Leben nicht gemacht worden. Und dazu hat Gott seinen Geist dir nicht eingehaucht. Ich opfere mich für Gott auf und ich liebe ihn, weil er so viel für mich getan hat, auch wenn ich das noch gar nicht gesehen habe und noch gar nicht dabei war. Weißt du, er hat seinen Sohn auf Golgatha geopfert, denk an Karfreitag. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, für dich und mich, für uns alle, für die ganze Welt. Nicht um das Klima zu retten, sondern uns zu retten, die an ihn glauben und nicht verloren werden. Und Paulus sagt in Römer 14, Vers 8, denke ich, dass es da ist, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Glory, Halleluja. Wir sind des Herrn. Und Paulus sagt weiter, ich achte alles für Kot, auf dass ich nur Christus gewinne, auf dass Jesus gefalle und dass ich Jesus recht mache. Nicht den Juden, Jesus recht machen. Das ist so wichtig. Ich liebe mein Leben für einen ganz bestimmten Zweck. Das habe ich herausgefunden. Das habe ich auch am Anfang nicht gewusst. Weißt du, man muss es suchen. Und man, weißt du, blinde Kuh. Weißt du, wie man blinde Kuh spielt? Heiß, 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 kalt, heiß, kalt, kalt. Und so kommst du hin. Verstehst du? Und so muss ich auch Stück für Stück mein Leben herausfinden. Was ist der Zweck und der Sinn meines Lebens? Ich lebe zur Verherrlichung Gottes. Und alles andere ist mir wurscht. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Alles andere ist mir wurscht. Und wenn ich nicht mehr kann, dann will ich auch nicht mehr leben. Dann werde ich sagen, Gott, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich will Gott in meinem Leben, in meinem Leibe preisen, ihn rühmen. Ich will Gott dienen mit meinem Leben, solange ich bin. Dieser eine Bruder aus Amerika, der bei mir in Heilbronn gepredigt hat, hat gesagt, Bruder, mach du das. Gebrauch dein Leben zur Ehre Gottes, solange du das kannst. Denn es kommt die Zeit, wo du das nicht mehr kannst. Wo du behindert bist, wo du schwach bist, wo du zitterst und so weiter. Guck mal, unser Billy Smith, wir kennen alle ihn. Er ist ein lieber Kerl. Der wollte so gern noch evangelisieren. Aber seine Tochter hat ihm die Visakarten und die alles abgenommen. Der hat schon gebucht gehabt beim Flug hier nach Deutschland. Aber er ist behindert, er ist krank, er kann nicht mehr. Und weißt du, es kommen die Tage, wo du nicht mehr kannst, aber du möchtest Gott dienen. Aber dieser Bruder braucht sich nichts vorzuwerfen, ich habe Gott nicht gedient. Der hat fleißig gearbeitet, sehr fleißig, möchte ich sagen. Also Billy kam 26 Jahre zu uns, oder glaube ich so 26 Jahre, fast regelmäßig zu uns. Er hat Gott gedient, zweimal im Jahr war er da. Und er hat nichts zu bereuen. Weißt du, aber du hast sowas zu bereuen, wenn du Gott nicht gedient hast. Hätte ich bloß. Hör doch die Leute, wenn sie im Sterbebett liegen, was sie dann alles vorjammern. Ich diene Gott. Und wenn ich alles aus seiner Hand nehme und so weiter, was er mir schickt, ich sage, Dankeschön, Herr Jesus, meine Jugend habe ich dir geopfert, meinen Ruf habe ich dir geopfert, meine Ehe habe ich geopfert, mein Alter habe ich dir geopfert, alles habe ich dir geopfert. Herr, ich verlange nichts von dir. Du hast mir das Leben gegeben. Es ist ein Geschenk von dir und ich packe es nur aus. Das ist alles, was ich mache. Meine Gesundheit. Meine Stärken und meine Schwächen, ich gebe es dem Herrn Jesus. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann nur Gott preisen an meinem Leib. So steht es in der Bibel. Wir sollen Gott preisen an unserem Leib. Das, was wir sind, an unserem Körper. Und ich habe mein Leben geliebt. Und ich liebe es noch. Ich möchte so wie die Patriarchen einmal nach Hause gehen. Lebenssatt, aber nicht lebensmüde. Lebenssatt. Halleluja, ich habe das alles gehabt, was das Leben bietet. Ich war glücklich, ich war traurig, es war leicht, es war schwer, ich war arm, ich bin reich. So reich bin ich auch nicht, aber trotzdem, ich habe alles, was ich brauche. Halleluja. Ich nehme mein ganzes Leben aus seiner Hand. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich will ihm alles das zurückgeben. Und zwar mit Gewinn, so wie der eine in der Bibel, der 5 Funde bekommen hat. Ich möchte mit 5 weiteren Funden nach Hause kommen und sagen, hier hast du noch 5 andere. Und ich möchte die gute Stimme vom guten Hirten hören. Ei, du treuer Knecht, du warst über wenigem, was wenig gehabt, aber du hast das aus deinem Leben das Optimalste gemacht. Das ist Liebe dein Leben. Jesus lebt in mir. Und er ist bei mir in Höhen und Tiefen. Das ist das Schöne dabei. Der Herr Jesus geht mit mir, ist in meinem Boot. Und er verleiht meinem Leben Unsterblichkeit. Deshalb danke ich Gott tagtäglich, dass ich noch nicht tot bin. Dass ich noch lebe. Ich bin froh, dass ich mich für Gott einsetzen darf. Ich bin froh, dass ich für ihn noch Reklame machen kann, so gut ich kann. Ich bin froh, dass ich Gott repräsentieren kann, wo auch immer. Manchmal bin ich traurig. Ich gebe euch zu, manchmal bin ich traurig. Bin einsam, bin das und das, verstehst du? Aber ich murre nicht, ich schimpfe nicht, ich klage nicht. Könnte ich natürlich klagen, warum Gott also das mir getan hat, warum hast du meine Frau weggenommen, warum hast du das gemacht oder warum ist das gewesen? Ich beschwere mich nicht, ich hadle nicht mit meinem Leben, mit meinem Schicksal. Als meine Frau behindert wurde, nach der Gehirntumoroperation, als sie behindert wurde, und dann, als sie ein Pflegefall war, habe ich zuerst gedacht, mein Gott, wie wird es mir weitergehen? Und ich war so überrascht, dass es bei mir besser ging, als es je zuvor. Verstehst du? Gott hilft in der Schwachheit. Gott stand mir zur Seite. Gott hat mir mit angepackt. Und es ging so flott. Weißt du, ich muss jeden Morgen um 6 Uhr schon fertig sein, damit, wenn die Pflege kommt, damit alles schon vorbereitet ist. Und es hat geklappt. Es hat geklappt. Ich reg mich nicht auf und habe aufgehört, mich aufzuregen, wenn es mir etwas unpässlich ist, wenn mir etwas widerfährt und was mir nicht gefällt. Ich sage, danke, Vater, es ist bei dir an deinem Thron vorbeigegangen. Das habe ich bestimmt nötig. Verstehst du? Ich habe so vieles nötig, damit mein Leben richtig kreativ wird. Ich weiß, dass alles mir zum Besten dient. Ich bin Gott dankbar für alle Menschen, die er mir gab. Ich bin Gott dankbar für alle Menschen, die er mir nahm. Deshalb habe ich mir auch nicht nehmen lassen, die Beerdigung für meine Frau selbst zu machen. Martin Luther hat auch seine Frau selbst beerdigt. Das hat mich inspiriert. Ja, ich liebe das Leben, so wie es ist, dass ich leben darf, wie Gott es gemacht hat, für mich, auf mich zugeschnitten. Mein Leben ist von Gott maßgeschneidert. Versteh, wenn du es verstehen willst, auch dein Leben ist von Gott maßgeschneidert. Nimm das an, dann sag nicht, oh Gott, das ist mir zu eng. Nein, Gott weiß, wie dein Leben flexibel und beweglich sein kann. Füg dich zu dem, wie er dich konstruiert hat. Dass du vielleicht sagst, du, jetzt kann ich nicht mehr so viel, jetzt kann ich nicht mehr so schnell, jetzt kann ich das nicht. Weißt du, es kommen die Tage und die Tage sind da. Bei jedem Einzelnen. Du bist nicht mehr 18 und du bist auch nicht mehr 40. Seit Jesus in mir ist, bin ich in Gott und Gott ist in mir. Er ist der Mittler zwischen Gott und mir. Weißt du, ich lebe das Leben Jesu. Mir geht es so, wie es Jesus ergeht, auch dem Jesus in mir und wenn dem Herrn Jesus draußen ergeht. Ich werde genauso behandelt, wie Jesus behandelt wird. Das ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das, was mich bestimmt. Darum bin ich auch nicht böse, wenn ich ab und zu mal einen Judas habe. Oder von Pharisäern und Schriftgelehrten umbringt bin. Und wenn ich vielleicht auch verlassen werde oder gekreuzigt werde. Wir werden alle mitsamt irgendwie gekreuzigt, ob wir das glauben oder nicht. Der nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Leben ist tagtäglich eine Kreuzigung, was du dadurch machst. Jeden Tag musst du sterben. Jeden Tag. Sonst wäre es kein Leben, wenn du das nicht musst. Würde ich Jesus mein Leben nicht lieben und verstehen, würde ich ganz arm, würde ich verzweifeln, würde ich nicht weiterkommen. Aber ich kann ruhig sein und ich bete, oh Herr, lass Jesus mehr und mehr in mir Gestalt gewinnen, damit ich mich mehr entwickeln in das Bild deines geliebten Sohnes. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses Leben ist in dir und mir. Halleluja. Für diejenigen, die ganz besonders an Jesus glauben. Darum lebe ich für ihn. Ich brauche keine Kirche. Hör mir gut zu. Ich brauche keine Gemeinde. Ich brauche keinen Pastor. Ich brauche keine Geschwister. Jesus lebt in mir. Natürlich freue ich mich über die Gemeinde. Freue ich mich über den Pastor. Freue ich mich über die Geschwister. Aber mir reicht Jesus aus. Er kam vom Himmel herab und ist in meinem Leben eingezogen. Er ist jetzt mein Gast und ich bewirte ihn. Ich backe ihm jeden Tag einen Kuchen. Hör mir zu. Während ich so dachte, wie war mein Leben? Der Prophet Elia, der hat einen Auftrag gehabt von Gott. Geh nach Sarepta und verbirg dich bei der Witwe. Und als er dort bei der Witwe ankam, er wusste gar nicht, wie lange das alles so gehen wird und wie das alles passieren wird. Und dann steht die Witwe draußen und sammelt Holz. Und dann sagt Frau, was machst du? Dann sagt die Frau, ich sammle Holz für mich und meinem Sohn will ich noch Kuchen backen und so weiter. Und dann sagt der Elia, gut, wunderbar, geh und backen Kuchen und bring mir zuerst raus. Und dieser Prophet Elia, hör mir gut zu, Gott hat gesagt, ich habe der Witwe geboten, dich zu verbergen. 18 Monate. Weißt du, der Elia hat sich tagsüber nicht gezeigt. Ich weiß nicht, wo der auf die Toilette gegangen ist. Auf jeden Fall niemand im Dorf wusste, wo der Elia ist. Der Ahab suchte sogar mit Interpol. Und hat nicht gefunden. Alle Staaten ringsherum mussten sich verpflichten. Wenn der Elia bei euch auftaucht, schickt mir, verhaftet ihn und schickt ihn zu mir her. 18 Monate hat die Witwe diesen Elia bewirtet, verborgen. Und Gott hat auch bei mir und dir und uns Jesus verborgen, diesen Propheten, den Heiligen Geist. Das sieht man gar nicht. Weißt du, dass bei uns der Prophet wohnt? Aber dieser Prophet ist, der hat diese Frau geleitet, der hat, als der Junge gestorben ist, hat er sogar den Jungen lebendig gemacht. Weißt du, der hat so viel Segen bekommen durch den Propheten. In der Bibel heißt es, wer einen Propheten aufnimmt, der bekommt einen Prophetenlohn. Und das hat die Frau bekommen. Und so lebe ich auch. Jesus ist bei mir untergetaucht. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er ist bei mir verborgen. Und ich verberge den Jesus und verstecke den Jesus. Er ist also bei mir einquartiert. Und ich sage niemand, dass bei mir Jesus ist. Sonst würden sie den verhaften, würden mir das Herz aus dem Leib rausschneiden. Verstehst du, was ich sage? Also das Öl und Mehl hat nicht aufgehört. Die Leute werden sich gewundert haben. Was macht das Weible? Verstehst du, dass sie genug Öl hat, dass sie genug Mehl hat? Ja, sie hat den Propheten bei sich. Und das ist, wie Gott einen versorgt. Der Jesus muss bei dir sein, zu Hause, in der Wohnung, in deiner Hütte, in deinem Prophetenstübchen. Und die Frau hat irgendwo auf dem Dachboden ein Prophetenstübchen gehabt. Damals gab es noch nicht die Radarstrahlen und was weiß ich alles, dass man genau ausfindig machen konnte, wo der Prophet ist. Aber Gott sei Dank, Gott hat ihn verborgen. Und wenn die Frau Probleme hatte, sie diente, der Prophet diente ihr. Sie hat die Gnade Gottes gehabt, dass sie nicht verhungert ist, dass sie auch diese ganze Dürre und die Hungerszeit überlebt hat. Ich glaube, Brüder und Schwestern, an einen persönlichen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart. Und darum liebe ich mein Leben so, wie Gott es gemacht hat. Und ich muss sagen, er hat es wohl gemacht. Halleluja. Hat es wohl gemacht. Eines Tages wird es ganz anders sein. Es wird auferstehen in Kraft und Herrlichkeit. Jetzt wird es in Niedrigkeit gesehen. Diese Hütte von dieser Witwe, da verstehst du, die arme Frau. Keiner hat eine Ahnung, was bei uns los ist. Der Staat nicht, die Kirche nicht, die Frauen im Dorf nicht. Verstehst du, die schwätzen ja sowieso viel. Aber keiner hat eine Ahnung. Ich lebe und genieße mein Leben 18 Monate wie diese Witwe hier. Und koste mein Leben aus. Im Himmel werde ich das Irdische nicht mehr haben. Deshalb, ich möchte noch eine ganz kleine Wahrheit sagen. Weißt du, vieles, was du hier auf Erden hast, wirst du im Himmel nicht haben, nicht mehr haben. Gewiss Leid und das Negative und alles. Aber das Schöne wirst du auch nicht mehr haben. Verstehst du? Deshalb genieße dein Leben hier, solange du lebst. Du wirst das, was du hier auf Erden hast und genießen kannst, du wirst es im Himmel nicht haben. Du wirst im Himmel andere Sachen haben und andere Freuden. Aber das Irdische wirst du nicht mehr haben. Erfreue dich am Leben. Erfreue dich an dem Irdischen. Und ich sage dir eins, erfreue dich. In Sprüche Kapitel 5, Vers 18, da heißt es, erfreue dich an deiner Frau in deiner Jugend, die du in deiner Jugend geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Erfreue dich den Menschen, denen du begegnet bist. Das gilt auch für den Mann. Erfreue dich an den Mann. Erfreue dich an die Kinder. Erfreue dich, genieß das. Psalm 128, Vers 6. Möchtest du so lange leben, dass du dich noch an deinen Enkeln erfreuen kannst? Erfreue dich an deine Enkel. Halleluja. Auch wenn du vielleicht sie nur ab und zu mal siehst und vielleicht nur auf dem Foto siehst oder im Smartphone oder irgendwo auf dem Bilder siehst, freue dich an deine Enkel. Gott will, dass du lange lebst, Psalm 128, dass du dich an deinen Enkel und sogar noch an deine Urenkel erfreust. Ja. Psalm 45, Vers 9, da heißt es, erfreue dich an der Musik. Weißt du, jetzt kannst du Musik machen, jetzt kannst du Flöte spielen, Mundharmonika oder so weiter. Du kannst so vieles mit Musik machen, die ganzen Dämonen und unreinen Geister vertreiben. Erfreue dich an der Musik. Ich möchte noch weiter dieses Thema aufgreifen und ein bisschen noch darüber meditieren. Erfreue dich an deinem Besitz, solange du es noch hast. Und mach daraus das Beste. Erfreue dich an deinem Besitz, denn morgen weißt du nicht, ob du noch morgen das hast. Da wird der Staat vielleicht wegnehmen. Wie auch immer. Kannst verlieren, kann ein Krieg kommen und dann bist du blank. Und dann kannst du von 100 D-Mark nur noch 50 Euro opfern. Verbrauche In der Bibel steht es immer wieder, verbrauche mit dem Maß, solange du es verbrauchen kannst. Du sollst es also, dein Besitz, so gebrauchen, denn morgen könntest du sterben. Und was, wem wird es gehören, was du bereitet hast? Das Leben ist Liebe. Erfreu dich an der Liebe. An nette Worte, an schöne Worte. Hör doch auf mit dem Blödsinn und dich zu streiten mit den Leuten. In der Hölle wird gestritten. Aber hier sollen wir schon himmlische Zustände schaffen. Das Leben ist ein Rätsel. Löse es. Das Leben ist ein Versprechen. Erfülle dieses Versprechen. Vielleicht hast du irgendjemand was versprochen. Tu es. Das Leben ist Traurigkeit. Überwinde die Traurigkeit. Genieße das Leben. Wenn du glücklich sein willst, erfreue dich an den kleinen Dingen. An den kleinen Dingen, die im Leben passieren, geschehen, so Kleinigkeiten. Aber da muss nicht ein großer Goldklumpen dir vor die Tür gelegt werden. Nein, erfreue dich über jeden Gewinn. Freue dich darüber. Erfreue dich jeden neuen Tag. Weißt du, in der Bibel steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Erfreue dich jeden Tag. Erfreue dich am Sonnenschein. Eines Tages wird die Sonne nicht mehr sein. Und die Sonne wird den Schein verlieren. Verstehst du? So steht es in der Bibel. Und was machst du dann? Wohl dir, wenn du Sonnenschein genossen hast. Erfreue dich an dich selbst und dein Sein. Erfreue dich. Ja, und fang an, dir von Herzen die Dinge zu betrachten. Denn nur mit dem Herzen, was du betrachtest, das ist, was bleibt. Nicht mit den Augen, mit dem Herzen. Betrachte die Dinge mit dem Herzen. Dein Partner, deine Kinder, deine Familie, deine Geschwister, dein Pastor, was auch immer ist, erfreue dich an Gott. In der Bibel lesen wir so viel. David sagt, ich möchte lieber Pförtner im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Erfreue dich am Haus Gottes. Erfreue dich an der Gegenwart Gottes. Denn der ist nicht jeden Tag da, die Gegenwart Gottes. Aber jetzt ist die Gegenwart Gottes da. Jetzt ist der Herr Jesus mitten unter uns. Ja. Erfreue dich an den Gottesdiensten. Er sagte, wie sehne ich mich nach den Gottesdiensten. Du, wenn du die Sachen vermisst, dann merkst du, was du mal gehabt hast. Verstehst du? Wenn du hungerst, dann weißt du, was Stückchen Brot bedeutet. Was man nicht genießt, und das hat Gott mir diese Tage so klar und deutlich gesagt, was du nicht genießt, dich nicht daran erfreust, das wird dir Gott eines Tages wegnehmen. Tut mir leid, das zu sagen, das wird dir genommen. Ja, du hast nicht genossen, du hast keinen Spaß daran gehabt. Erfreue dich an der Bibel, am Wort Gottes. In der Bibel heißt es einmal, da sagt ein Mensch, ein Mann Gottes, wie an einer großen Beute, freue dich am Wort Gottes, wenn du ein Wort bekommst, eine Erkenntnis bekommst, eine Offenbarung bekommst, eine Erleuchtung bekommst, als wenn du eine große Beute gemacht hast, um auf das nächste Level in deinem Leben zu kommen. Du musst größer anfangen zu denken als bisher. Ist das wirklich alles? Fang an, gierig zu sein nach einem erfüllten Leben. Und wenn du dieses Große, diese Vision in deinem Leben hast, ich will mehr vom Leben, noch mehr. Das Leben ist schön, ist nicht hässlich. Das Leben ist schön und schön, dass ich leben darf, dass ich noch nicht tot bin. Und der Herr wird mein Leben vollenden. Und wenn noch etwas fehlt für mein Leben, das wird er hinzufügen, so steht es in meiner Bibel. Und wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, für die Fülle, das du uns gegeben hast. Und du hast uns Kraft und Gnade geschenkt, zu leben, ein erfülltes Leben. Herr Jesus, du bist in diese Welt gekommen und hast den Menschen Gaben gegeben und hast den Menschen Aufgaben gegeben. Und wir möchten das Leben wirklich gestalten, nicht nur einfach an uns vorbeiziehen zu lassen, nein, sondern wir möchten mit ein Teil des sein und wir möchten mit Christus auf dem Triumphwagen sitzen und stehen und sagen, das ist die Gnade Gottes. Das ist, was der Herr geschafft hat. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg und wir unternehmen, was wir gestalten, was wir gehen vorwärts. Wir fürchten uns nicht. Herr Jesus, das Leben hast du uns geschenkt, damit wir leben und volles Genüge haben. Danke, Herr, dass du das meinen Geschwistern schenkst. Ich lobe deinen Namen und preise. Und wenn noch irgendjemand da ist, vielleicht wie diese eine Person in Stuttgart, diese Sigrid, Vater, ich danke dir, dass du dieser Seele Gnade schenkst, aber dass du auch vielen Christen Gnade schenkst, dass sie wieder Freude und Leben bekommen und dass sie den Leuten vergeben. Vergeben kann man nur hier im Leben, solange wir leben, dass wir es vergeben, verzeihen, ja, auch diesen ganzen Geldhaien. Herr, dass wir diesen Leuten vergeben und einfach nach vorne schauen und nach vorne gehen und nicht mehr zurückschauen, was wir aufgegeben, was wir verloren haben, was uns genommen ist, was wir verpasst haben. Wir haben so vieles verpasst. Wie der verlorene Sohn, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Und mein Vater hat Brot, die Fülle. Halleluja. Und wir wollen zu dir, Herr Jesus, gehen. Du hast Brot, die Fülle. Ich segne alle, die vom Hause Gottes sind. Amen.